ARD.
SWR Kultur. Forum.
Computerlieder. Macht KI den Pop der Zukunft? Mit Bernd Lechler. Hallo. Auf YouTube findet man scheinbar neue Songs von den Beatles oder Queen oder Depeche Mode, die allesamt mittels künstlicher Intelligenz und ohne die besagten Bands entstanden sind. Oder ein digitaler Frank Sinatra singt Hits von Michael Jackson. Auf anderen neuen Plattformen kann man sich binnen Sekunden Lieder aller denkbaren Genres generieren lassen. Das ist beeindruckend, aber ist es auch hörenswert? Kann uns KI-Musik berühren? Und wissen wir bald nicht mehr, ob wir Musik von Menschen oder Maschinen hören, im Radio zum Beispiel? Darüber diskutieren im SWR Kulturforum Professor Dr. Oliver Bendel, Technikphilosoph und Wirtschaftsinformatiker an der Schweizer Hochschule für Wirtschaft, FHNW. Reinhard Kopitz, Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Und Jovanka von Wilsdorf, Songwriterin, Coach und Musical Director bei der Firma Hanson Robotics. Frau Wilsdorf, haben Sie schon mal Musik gehört und vielleicht toll gefunden und erst hinterher erfahren, da waren keine Menschen am Werk, sondern Computer?
Hinterher rausgefunden habe ich es nicht, aber Sie sprechen dann sehr guten Punkt an. Wenn wir nicht darauf hören, ob es KI ist oder nicht, wird auch heute schon es passieren können, dass wir nicht wissen, ob es KI ist oder nicht. Und das ist ja auch ein Punkt, über den wir reden. Mein Ansatz ist nicht von KI oder ohne KI, sondern mit KI und dann wie. Nämlich so, dass es unsere Kreativität befördert.
Herr Kopitz, Sie haben als Musikwissenschaftler und Gitarrist auch geschulte Ohren. Hören Sie immer raus, wenn was von KI kommt?
Also momentan würde ich sagen, ja, in manchen Fällen schon, wenn es eher so holzschnittartige Rekombinationen sind. Aber ich glaube, die Systeme lernen auch dazu und wir lernen auch dazu. Und so wie wir jetzt zum Beispiel in den Orchesterklängen die Sound Libraries ganz gut heraushören können, die in Filmmusik zu 90% eingesetzt werden, so werden wir auch lernen, bestimmte Merkmale von KI-basierter oder co-generierter Musik zu erfassen.
Wobei diese Vorstellung, dass die Musik, die wir zum Beispiel ganz normal im Radio hören, künstlich sein könnte, sozusagen, also nicht von Menschen gespielt oder gesungen, diese Vorstellung finden die meisten, glaube ich, sehr befremdlich. Herr Bendel, woran liegt es?
Naja, da ist was Neues auf uns zugekommen und wenn wir das Neue jetzt im Radio haben und gar nicht wissen, woher es kommt, das kann natürlich verunsichern. Ich denke, im Moment können wir noch ganz gut die Songs unterscheiden. Manche klingen wirklich ganz stark künstlich, aber andere haben mich auch schon verzaubert. Also als ich damals im April, war es glaube ich 2023, diesen Song von Drake und Weeknd gehört habe, war ich doch ganz fasziniert. Und wenn man sich vorstellt, das mischt sich jetzt im Radio durcheinander, ja, dann würde ich mir schon eine Deklaration wünschen dessen und eine Aufklärung, was wir da eigentlich hören. Und ansonsten, ich sehe das ganze Spektrum, also von sehr künstlichen Liedern bis zu ganz guter Hintergrundmusik. Dafür kann man KI-generierte Musik natürlich gut verwenden, wenn wir Videos erstellen und etwas Musik dazu brauchen, bis hin zu ganz hübschen Sachen wie von Drake und Weeknd. Leider war das Video oder das Musikstück ganz schnell verschwunden von YouTube.
Was Sie da ansprechen, Drake und The Weeknd, also ein Duett von zwei Superstars, bei dem Sie selber nicht beteiligt waren und das dann auch ganz schnell sogar in die Charts ging durch die vielen Klicks, die es generiert hat, weil so viele Leute das hören wollten. Aber steigen wir doch mal ganz pragmatisch ein, Frau von Wilsdorf. Sie schreiben einen Song oder coachen eine Songwriterin bei diesem Prozess und Sie sagen ja mit KI. Welche Mittel kommen da heutzutage schon mehr oder weniger selbstverständlich zum Einsatz?
Ich möchte hier einmal kurz vorgreifen, weil wir jetzt gerade immer von KI-Musik oder KI-generierter Musik sprechen, die künstlich klingt. Das Verrückte ist ja, dass es das manchmal nicht tut, beziehungsweise wie viel künstlich klingende Musik ist menschgemacht? Wie viel hören wir im Radio, wo auch so die Stimme bearbeitet wurde, dass vom eigentlichen Ausdruck, von Authentizität tatsächlich, gar keine Rede mehr sein kann? Das ist das eine. Einfach mal so dahingestellt, es ist nicht Mensch gut, KI schlecht, wir haben ganz andere Probleme damit. Das Wichtigste, was ich sagen möchte, bevor wir wirklich einsteigen, dass es in der, wenn wir Musik generieren mit KI oder Tools benutzen, gibt es drei unterschiedliche, ich sag mal, Abteile. Und das erste sind die Assistenten, die sind wirklich nur technische Hilfe leiste. Also die helfen mir beim Mischen, die helfen mir beim Mastern, beim Klären von Stimmen und so weiter und so fort.
So wie es zum Beispiel diesen Song der Beatles gab, bei dem man John Lennons Stimme rausgelöst hat aus einem...
Genau.
Also eine Aufnahme, wo eigentlich noch Klavier dabei ist.
Sagen wir ganz kurz, Assistenten, wenn ich nichts rein tue, kommt nichts raus. Das zweite sind die Musen. Das heißt, es kommt was raus, aber ich kann auch was eingeben. Vor allem kann ich Eingriff nehmen auf verschiedene Spuren zum Beispiel. Das heißt, ich kann mitbestimmen, was da wirklich passiert. Und ich werde inspiriert davon. Das heißt, ich kann in einen Dialog gehen und kann zum Beispiel auch Teile davon einfach benutzen.
Haben Sie ein Beispiel?
Sagen wir so, ich habe zum Beispiel eine Idee für einen Song. Dann habe ich ein paar Akkorde, die kann ich zum Beispiel eingeben, hören, wie das klingt und sagen, okay, ich möchte das in diesem und diesem Style haben. Zum Beispiel, dann kommt was zurück. Oder ich habe einen Text im Kopf, ich habe eine Melodie im Kopf, suche aber nach verschiedenen Bassansätzen. Dann arbeite ich mit Loudly, dass mir verschiedene Basslines ausspielen, singe dazu und finde meinen eigenen Rhythmus. Das gleiche geht mit Beats. Ich möchte trotzdem diese drei Beispiele zu Ende bringen. Das zweite sind die Musen, die zu einem Dialog führen können, wenn ich sie richtig benutze. Das dritte, das nenne ich mal Pizza-Service und das sind die berühmten Prompt-to-Play. Heißt, ich schreibe etwas auf, ich beschreibe, was ich hören möchte und ich bekomme das ganze Stück ausgespielt. Ist ja erstmal nichts Schlimmes dran, macht mich aber weder zur Musikerin noch ist Pizza bestellen, macht es mich zum Koch.
Diese Plattformen heißen Udio.com oder Suno.com, wo man eben Lieder promptet, also reintippt, ich will einen Rocksong mit Gitarren, mit einem Text über ein Eifersuchtsdrama, mittleres Tempo, nach dem zweiten Refrain bitte ein Gitarrensolo. Und wenige Sekunden später ist dann dieses Lied in der Welt. Also ich habe das selber auch probiert auf diesen Plattformen, aber noch kein Ergebnis gefunden, was ich richtig, richtig toll gefunden hätte. Von daher... Ist es ein Geschäftsmodell oder staunen wir halt gerade nur, dass sowas überhaupt geht und bald wird es uns aber nicht mehr interessieren, Herr Kopitz?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Moment wundere ich mich auch, warum so viel Zeit und Geld investiert wird in doch ein Nischenprodukt. Denn das setzt ja voraus, dass die Menschen auch dauerhaft Interesse daran haben, kreativ zu sein oder zumindest den Wunsch haben, sich irgendwie da zu verwirklichen mit einem künstlerischen Produkt. Das finde ich sehr schwierig, diesen Ansatz. Und man muss mal gucken, ob das nicht irgendwann doch in Langeweile umschlägt, weil man sich immer in denselben ausgefahrenen Bahnen bewegt.
Frau Wilsdorf, Sie zeigen auf.
Ja, das Wunderbare ist ja, dass man bei genau diesen beiden Plattformen einen eigenen Text eingeben kann. Und da ist auch eigentlich der Punkt, wo man diese Tools doch auch als Inspiration nutzen kann. Ich kann einen eigenen Text, ich kann, also jetzt rede ich natürlich aus Perspektive einer Kreativen, nicht aus einem User, der sonst nichts mit Musik zu tun hat. Aber ich kann einen eigenen Text eingeben, den ich natürlich auch mit KI vorher erstellt haben kann, mit einem tollen anderen Large Language Model, und mir dann verschiedene Ansätze ausspielen lassen, die mich dann wieder inspirieren. Also meinen Text in verschiedenen Soundgewand, in verschiedenen Genres hören. Bei Udio kommt jetzt dazu, dass ich inzwischen auch Stems, das heißt einzelne Spuren ausspielen lassen kann. Das heißt, ich kann etwas eingeben, etwas bekommen. Beim dritten Anlauf gefällt mir vielleicht was, dann hole ich mir nur den Bass. Nur die Keyboard-Line, kann die übertragen, vielleicht verändern und das inspiriert mich natürlich.
Ein KI-Projekt, das Furore gemacht hat, von ganz anderer Art, sind die Voyage-Konzerte von ABBA in London. Da ist zwar die Musik menschengemacht und wird auch von der Band gespielt, aber das, was die Leute hinzieht, die vier Protagonisten, Agnetha und Annifried und Björn und Benny, diese eigentliche Band ABBA, die sind künstlich. Vier Avatare, die aussehen wie ABBA zu ihrer strahlenden Blütezeit in den 70er Jahren. Herr Bendel, Sie haben diese Show gesehen. Was sind Ihre Eindrücke?
Wir waren eigentlich für eine Ausstellung nach London gereist, aber haben dann frühzeitig dieses Konzert gebucht. Wir kamen zu diesem wunderbaren futuristischen Gebäude. Es hat uns schon durch sein Licht angezogen. Es war schon dunkel und es leuchtet ganz wunderbar. Dann fiel mir auf, es waren ganz viele Generationen da. Also die wirkliche, eigentliche ABBA-Generation, also älter als ich, vielleicht 70 und älter. Zum Teil mit Rollatoren. Dann gab es die mittlere Generation und dann gab es die ganz Jungen, die vielleicht ABBA kennengelernt haben von Mamma Mia oder von anderen Filmen. Und Und ja, dann ging wirklich die Post ab, kann man sagen. Und ich habe es so empfunden, sobald die Musik erklingt und sobald die Quasi-Hologramme dazu erscheinen, funktioniert alles fantastisch. Es hat eine unheimliche Sogwirkung. Die Leute springen auf, werfen die ältere Generation die Rollatoren weg und alle tanzen miteinander. Mich hat es auch kaum gehalten. Ich war wirklich gerührt. Vielleicht habe ich mal kurz geweint, wo es überhaupt nicht funktioniert. Wenn einer der Männer nach vorne kommt und einen Witz erzählt, denn auch dieser Mann ist dann aufgezeichnet, der Witz ist aufgezeichnet und die Leute haben dazu geschwiegen. Was auch ganz hübsch ist, es gibt noch ein Live-Orchester, was vorne fiedelt und dudelt und das kommt, glaube ich, auch ganz gut rüber. Also mich hat das Ganze fasziniert. Ich habe es live gesehen, anders als die japanischen berühmten Konzerte der virtuellen Sängerin, die auch ein quasi Hologramm ist. Ganz genau. Die habe ich nur per Video gesehen und ich würde sie so gerne live sehen.
Das heißt, es hat auf jeden Fall ein Charisma und eine Ausstrahlung. Mhm. Die amerikanische Rockband Kiss verlängert ihre Karriere jetzt auch schon auf ähnliche Weise. Und überhaupt sind die allgemeinen Reaktionen offenbar am heftigsten, wenn mit KI berühmte reale Stars imitiert werden. Also es gibt auch unglaublich echt wirkende Songs von so legendären Bands wie Depeche Mode auf YouTube. Wird das am Ende der massenwirksamste Einsatz von KI in der Musik sein? Imitation?
Ich glaube, hier ist es wieder wichtig, auf diese drei unterschiedlichen Tools oder Abschnitte einzugehen, weil ich glaube, dass der Einsatz von KI als Hilfsmittel, als Werkzeug in der Musik ankommt, bereits jetzt. Und das auch sehr positiv aufgenommen wird. Die Muse, das heißt die Tools, mit denen ich in den Dialog gehe, werden sich verstärkt entwickeln. Ich fand den Gedanken unheimlich interessant, der vorhin angesprochen wurde, zu sagen, werden denn Leute, die gar nichts mit Musik zu tun haben, auf Dauer überhaupt da rein investieren wollen, immer auf den Knopf zu drücken, wie auf eine Slotmaschine und irgendwas zu kriegen? Ich glaube nicht, dass da der große Markt liegt. Ich glaube aber auch, dass 3 Jahre dieser, sag ich mal, einfach Reproduktion mit Knopfdrücken ein wirklich gefährlichen Effekt haben kann auf die Musik, weil diese Tools nehmen wieder ihre Daten aus dem Netz, was wieder reingefüttert wird in diese Maschinen. Und das kommt zu einem, wir haben jetzt schon einen sintflutartigen Ansprung an Songs, ohnehin. Jetzt haben wir gerade den Scam gesehen auf Spotify, wo einfach, ich weiß nicht wie viele 1000 Songs KI generiert wurden und dann mit Bots, mit trainierten Bots, fake Klicks oder nicht echte Klicks von faken Usern generiert wurden. Das heißt, das war so der erste Postraub quasi in der KI-Geschichte. Es ist sehr interessant, sobald etwas passiert, ist der nächste Schritt, der Mensch guckt, wie er daraus Kapital schlagen kann, ob sich das wirklich durchträgt. Ich bezweifle das auch. Ich glaube, wie gesagt, die Gefahr liegt woanders.
Was ein Geschäftsmodell natürlich sein könnte, ich meine, wenn jetzt Kiss und Co. ihre Rechte verkaufen, dann geht es vor allem dann um Avatarproduktion, um Hologrammproduktion, aber es könnte ja auch darum gehen, dass man neue Songs macht mit ihren Stimmen, mit ihrem Stil und vielleicht werden sich Gruppen auch dahin wagen, dass sie ihre Rechte verkaufen, ganz bewusst, ganz absichtlich, dass nach ihrem Tod neue Lieder entstehen. Das könnte ein Geschäftsmodell sein.
Wollen wir das haben? Einen neuen Elvis Presley-Hit?
Eher nicht.
Die Frage ist ja nicht, ob wir das persönlich haben wollen, sondern ob das angenommen wird, wenn wir jetzt von einem Geschäftsmodell reden. Und dann ist auch die Frage, wenn es so einfach wäre, einen Hit zu machen, der berührt, dann müsste Universal nicht diese ganzen Millionen jedes Jahr verbrennen. Und das ändert sich auch nicht mit KI. Es gibt immer noch dieses, und das ist ja auch was Wunderbares, diese Magic Sauce, dass es so viele Rezepte gibt, so viele Dinge, die man beachten muss, damit es wahrscheinlich ein Hit wird, dass man aber einen Hit nicht erzwingen kann. Es hat mit so vielen jetzt gerade in dieser Zeit dann auch noch mit Backstory zu tun. Wie viral geht das? Warum geht das viral? Kontext.
Da kommen wir auf jeden Fall noch genauer draus. Ich würde gerne noch mal zurückgehen auf die KI selber und was die kann oder nicht kann. Herr Kopitz, Sie haben geforscht zur Kreativität von KI. Ja. Was haben Sie da herausgefunden? Also was kann künstliche Intelligenz erfinden oder was kombiniert sie nur neu?
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt genannt. Rekombination heißt der. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, dann gibt es ja in der Musik die KI-basierten Stilkopien. Also man kann so komponieren wie Bach oder Rachmaninow oder Beethoven. Und das hat David Cope schon in den 90er Jahren mit Aufkommen der ersten Computersysteme mit einem KI-basierten Netzwerk tatsächlich auch gemacht. Und das ist bis heute frappierend gut, aber es sind halt Stilkopien, die sehr schwer von Nicht-Expertinnen auch auseinanderzuhalten sind. Und ich glaube, man vergisst darüber hinaus, dass diese Systeme sich immer nur innerhalb der vorgegebenen Grenzen bewegen werden. Manchmal hört man die auch, wie zum Beispiel uns aufgefallen ist, dass dann aus den gängigen Musicals natürlich das Trainingsmaterial auch für die Stimmen entnommen wird und die tauchen dann fragmentarisch wieder auf. Das klingt dann wie bei König der Löwen. Und das ist aber ein Zufall gewesen, dass das so offensichtlich war. Also, die Wissenschaft fährt einen ganz anderen Ansatz. Wir wollen nicht Songs testen, sondern wir geben kontrollierte Aufgaben. Und wir haben jetzt eine aktuelle Studie veröffentlicht, bei der haben wir ein neues Paradigma verwendet. So heißt es, wenn man also eine Untersuchungsmethode verwendet, die dafür vergleichbar kontrolliert ist. Wir nehmen einen Chorus aus, sagen wir mal, Udo Lindenberg, Durch die schweren Zeiten, aber nur die ersten vier Takte. Und dann gibt es Aufgaben an dieses System oder diese Systeme im Vergleich, wie Quen und Llama und ChatGPT. Und die heißt, schreibe weitere vier Takte mit bestimmten maximalen Umfängen im Stile einer Ballade und so weiter. Und nur die Melodie. Und lass diese Fortsetzungen bewerten durch menschliche Hörer. Und da zeigt sich ganz deutlich, kreativ ist das alles nicht. Vor allen Dingen unter diesen kontrollierten Bedingungen merkt man, diese Systeme haben ein Riesendefizit. Die haben keinen Begriff von Tonalität. Die verlassen die Tonart und enden ganz woanders, als sie angefangen haben. Das führt zu ziemlicher Desorientierung. Und an der Stelle hört man deutlich die Schwachstellen dieser Systeme.
Ich finde diese Studie ganz fantastisch. Aber genau das haben zumindest diese neuen Systeme wie Suno und Udio-Plattform komplett gelöst. Das ist ja das Absurde, dass ich einen Anfang reingeben kann und ich kann sagen, extend, also weiterführen bitte. Und die Weiterführung sind inzwischen nicht nur schlüssig, sondern auch sehr gut. Und genau da liegt aber auch die Gefahr, wenn ich mich nämlich zu schnell zufrieden gebe, weil das Ergebnis, was ich bekomme, gut ist, dann höre ich auf, selber kreativ zu sein. Während, das heißt, je besser die Tools sind, desto stärker muss ich mit meiner eigenen Vision reingehen. Ich möchte eine Sache nochmal sagen, wir werfen hier mit vielen Begriffen um uns rum, zum Beispiel Kreativität, müssen wir vielleicht erstmal auch definieren, oder Komposition heißt ja erstmal zusammenführen. Mhm. Kreativität ist in meinem Begriff, oder wenn ich es jetzt runterstrippen, dass ich sage, aus Information und Imagination baue ich etwas Neues, was in irgendeiner Form Sinn macht. Würde ich jetzt mal so sagen. Das kann KI sehr, sehr gut. Die Frage liegt für mich ganz woanders. Kann KI Künstler, Künstlerin sein? Nein, kann sie nicht. Und zwar, weil das einen Ausdruckswunsch, einen persönlichen Filter braucht. Und KI auf diesem Stand, wo wir jetzt gerade sind, wir haben noch keine große, bewusste KI, hat keinen persönlichen Drang, etwas auszudrücken. Es hat auch keinen persönlichen Filter. Und das ist die Sache. Wenn drei Menschen das gleiche Haus abmalen, kommt da was Unterschiedliches raus. Nicht nur, weil sie unterschiedlich gut malen, sondern auch, weil sie was Unterschiedliches sehen. Und das sind wir.
Das sehe ich genauso. Also wenn man kreativ ist, erschafft man etwas, was neuartig und irgendwie brauchbar ist. Und ich würde auch sagen, dass KI kreativ sein kann, vor allem zusammen mit uns natürlich. Ich möchte noch etwas ergänzen. Also wir haben jetzt schon öfter vom Prompten geredet und haben damit gemeint Text-to-Audio-Prompts, also Text zu Ton. Und was ich auch ausprobiert habe, was mich fasziniert, ist Bild zu Ton. Also ich habe das Ding mit Bildern gefüttert. Zum Beispiel war ich neulich bei der Biennale in Venedig. Dann habe ich einfach ein Lagunenbild genommen, auf dem vor allem Wasser war. Das habe ich dort reingestopft und das Ergebnis hat mir ganz gut gefallen. Also das Stück plätscherte so vor sich hin und zumindest ich persönlich hätte das nie machen können. Also multimodale Modelle interessieren mich eh. Wir bauen damit ganz fantastische Anwendungen. Wir haben gerade eine App gebaut. Wir nennen das Tierflüsterer. Man richtet das Handy auf Tiere aller Art und die App analysiert dann die Körpersprache und das Tierverhalten. Und solche multimodalen Modelle interessieren mich auch in Bezug auf die Musik. Und darüber würde ich gerne auch mehr wissen. Was haltet ihr davon? Also man lädt ein Bild hoch und dann wird daraus Musik. Das finde ich schon faszinierend. In Zukunft könnten wir alles in Musik verwandeln.
Das ist super interessant und auch das ist zum Beispiel wieder ein Ansatz, der uns kreativer macht. Und das ist ja auch so, wie ich jetzt, wenn ich diese Vorträge oder auf diese Präsentationen mache, wo ich den Leuten zeige, wie sie Tools miteinander verbinden und sie so benutzen. Die erste Frage ist immer, was kann ich mit dir sonst noch machen? Und dann kommen überraschende Ergebnisse. Das Gleiche, was Sie gerade ansprechen, wo wir wirklich von Bild nach Ton gehen oder von Frequenzen. Ich bin gerade daran, herauszufinden, wie ich Wolken hörbar machen kann.
Ist dann die KI vor allem hilfreich im Bereich elektronischer Musik oder im Bereich avantgardistischer Experimente oder taugt sie auch für eine Country-Ballade, die sich gut verkauft?
Unbedingt. Unbedingt. Das hat jetzt nicht mehr was damit zu tun. Die Frage ist wirklich, möchten wir, wenn ich es nicht weiß, würde es mich nicht stören, aber möchte ich, wenn ich es weiß, von einer KI generiertes Country-Stück haben oder möchte ich lieber eins haben, wo ein echter Sänger, eine echte Sängerin dahinter steht, der wirklich das erlebt hat? Das ist natürlich meine freie Entscheidung, geht auf das Menschliche.
Und die Latte bei elektronischer Musik hängt natürlich hoch für die KI. Ich war im Sommer bei Kraftwerk in Montreux und das ist schon toll, was die machen. Also die kehren das Ganze sozusagen um. Es sind Menschen, die als Roboter wirken wollen. Und die Sache muss KI erstmal erreichen. Oder wir haben in der Schweiz Yellow natürlich auch. Mhm. Da ist die Messlatte hoch.
Aber wie ist das? Könnte die KI auch größere kreative Sprünge machen, wenn sie doch mit Bestehendem vor allem arbeitet, also mit der Vergangenheit sozusagen? Kann man sie dann auch beauftragen, die Regeln, die sie da lernt, zu brechen?
Ja.
Also wenn man in den 70ern, sag ich mal, eine KI mit Pink Floyd und Led Zeppelin gefüttert hätte und gesagt hätte, so und jetzt mach bitte ganz was anderes, hätte die KI dann Punk erfinden können oder braucht es dafür für solche Kehrtwendungen in der musikalischen Entwicklung oder in der popkulturellen Entwicklung dann doch Menschen, die sagen, so ich mach jetzt was anders?
Ich schalte mich mal mit einem Theoriebaustein ein. Ich habe noch mal in Manuela Lenzen geguckt, die ich neulich im philosophischen Radio gehört habe, über menschliches Denken und KI. Und ich fand dort zwei interessante Gedanken, was uns unterscheidet von den KI-Systemen. Nämlich diese Systeme haben weder eine Kindheit noch einen Körper. Warum sind die wichtig? Der Körper ist quasi der Filter, der uns sagt, du Gitarrist, du hast links 4 Finger und nicht mehr. Das filtert schon mal alle Vorstellungsmöglichkeiten, die ich auf einem Instrument an melodischem, harmonischem Material hervorbringen kann. Und das Zweite, in der Kindheit findet die Programmierung statt. Das finde ich auch interessant. Also das heißt, wenn wir einmal die Treppe runtergefallen sind, dann wissen wir, wie wir die Beine zu setzen haben. Und wir müssen nicht aus einer Menge von Datenmüll irgendwie eine Ordnungsstruktur erkennen. Das unterscheidet uns ganz wesentlich, also das Embodiment, den Körper, die körperliche Erfahrung und die Rückbindung an das Weltwissen damit. Und da würde ich sagen, ist das immer noch ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, dass wir eben nicht alles probieren, weil das auch unsinnige Dinge sind, sondern wir haben immer diese Filter mit, die Körperlichkeit und die Programmierung in unser Leben lang. Und daher ist vielleicht gerade nicht die unendliche Zahl der Möglichkeiten interessant, sondern genau die Begrenzung dessen, was innerhalb der Möglichkeiten sinnvoll ist. Und dann kommen vielleicht erst solche innovativen Sprünge wie Punk oder Grunge oder Ähnliches zustande.
Das ist toll. Super spannend. Ich beschäftige mich ja vor allem mit sozialer Robotik. Jetzt würde ich einwerfen, wir könnten natürlich Roboter bauen, die wir einerseits wie Kinder aufwachsen lassen und andererseits natürlich einen Körper haben, weil es Roboter sind. Würde das weiterhelfen?
Das macht man ja schon. Mhm. Es gibt so eine Art Infant Robotic Labs. Das heißt, man programmiert die gar nicht, sondern man lässt die einfach laufen. Genau. Die stürzen ab, die fallen auf den Rücken und so weiter. Und aus diesem chaotischen Anfang, so wie ein Kleinkind, das ist so eine Playground-Paradigmen, wie auf dem Spielplatz. Man lässt die machen, die lernen dann sehr schnell dazu.
Das genau, sind allerdings, aber in Bezug auf die Musik? Würde das dort auch funktionieren?
Ja, das hat noch keiner gemacht. Also deshalb, das ist so der Transfer aus anderen Anwendungsbereichen auf künstlerische Bereiche. Es kann ja auch Malerei oder Dichtung sein oder was auch immer. Das fehlt natürlich noch. Aber es zeigt uns, wie wir lernen. Und das ist dieser Spiegel, den wir vorgehalten haben. Wir probieren nicht alles aus, sondern wir filtern sofort unmittelbar und immer, weil uns der Rest belastet und unser unser System tendiert zu Entlastung. Wir wollen auch nicht alles wissen, was in der Welt ist und auch nicht alles wahrnehmen und speichern. Ist auch gar nicht möglich.
Ich fand diese zwei Punkte, Körper und Kindheit, wahnsinnig schön und wahnsinnig wichtig. Dem möchte ich noch was zufügen, nämlich körperliche Erinnerung. Wir haben ein wahnwitziges an mini, auch unwichtigen, an sehr persönlichen Erinnerungen und natürlich auch an Dingen, die wir selektiv wahrnehmen. Und dieser Filter, das Wort Filter fiel jetzt öfters, und das finde ich sehr wichtig, weil durch diesen Filter kann Kunst entstehen. Das kombiniert mit einem Ausdruckswunsch. Zu dieser Sache mit den 10 Fingern noch ein anderer Punkt. Und zwar, in dem Moment, wo ich eine KI trainiere, nur auf dem Material, wie das zum Beispiel 2019 mit dem unvollendeten Stück von Dvorak passiert ist, mit der KI AIVA, das musste damals noch sehr stark kuratiert werden und so weiter und so fort. Und so viel ich weiß, wurden auch der KI gewisse Stücke gezeigt, die Dvorak gehört hat in dieser Zeit. Das Ergebnis ist grandios. Natürlich streiten sich darüber Musiktheoretiker und sagen, das hätte aber so nicht. Aber das Problem ist garantiert nicht das mit den Fingern oder das mit dem Körper. Ich habe die Aufnahme davon gehört von dem Philharmonieorchester. Nun muss man dazu sagen, alles, was ein Philharmonieorchester spielt, klingt gut. Da kann man so ungefähr alles drin verstecken. Ich habe aber davon, jetzt kommen wir wieder zu den 10 Fingern, die Piano-Version gehört. Und das ist eins in meinen Präsentationen, arbeite ich immer beginne ich mit einem AI-Tasting, Bot or Not, und spiele verschiedene Stücke vor und frage danach, welcher Anteil davon mit KI generiert worden ist. In dem Moment, wo ich das vorstelle, ist Stille im Raum, weil es so schön klingt. Und hier kommen wir nicht nur dazu, dass es ein gemeinsames Werk ist aus KI und Mensch, sondern dass es auch von einem Menschen interpretiert ist. In dem Moment, wo ich auch zum Beispiel als Mensch einen KI-generierten Text singe, werden die Leute vielleicht sagen, das ist ein doofer Text. Aber niemand würde, wenn er nicht mit der Nase reingestoßen wird, sagen, das ist KI. Und genau diese Komplexität macht ja die Frage so wichtig, was wollen wir?
Computerlieder macht KI den Pop der Zukunft. Im SWR Kulturforum diskutieren der Technikphilosoph Professor Dr. Oliver Bendel, der Musikwissenschaftler Professor Dr. Reinhard Kopitz und die Musikerin und KI-Musikspezialistin Jovanka von Wilsdorf. Was wollen wir von Musik, Herr Kopitz? Also am Ende lieben wir ja wahrscheinlich vor allem Musik, die uns berührt, also oder die irgendwas mit uns macht. Was muss sie uns bieten? Gibt es da Parameter, die allgemeingültig sind?
Ja, also das kann man schon sagen. Das Hauptmotiv des Musikhörens ist immer noch die Stimmungsregulation. Also sie muss uns emotional erreichen, egal welche Musik, welches Genre, welche Stile, welche Zeiten, sie muss uns emotional erreichen. Und Ziel Nummer 1 ist Stimmungsregulation. Erst danach kommt, damit ich über mich selbst reflektieren kann. Und der 3. Punkt ist, mit anderen zusammenzuhören. Aber das Wichtigste ist im Alltag für die meisten Menschen nicht die Kunstwerke zu genießen und Kontemplation, sondern wir wollen irgendwie von einer schlechteren Stimmung in eine gute und eine gute möglichst lange aufrechterhalten. Das ist im Mensch- und Tierreich ist das eine Tendenz, wie wir emotionale Systeme regulieren. Und natürlich kann man das auch generieren, denn wir haben so etwas wie eine Ausdrucksgrammatik, so wie die Sprache ein Regelsystem hat, wie sie aufgebaut wird. Im Schreiben und im Sprechen haben wir das in der Musik auch und die kennen wir auch. Also eine Regel heißt zum Beispiel, am Ende einer Phrase wird es langsamer, ein Ritardando. Oder wenn die Tonhöhen aufwärts gehen, dann nimmt das Tempo zu und es wird lauter. The higher, the louder und so weiter. Davon gibt's einen ganzen Katalog mittlerweile. Und man könnte jetzt sagen, ja, wenn jetzt also diese toten Stücke aus dem KI-System rauskommen, dann reichern wir die einfach an mit Bedeutung und auch mit Ausdruck. Dann sollten sie eigentlich menschlich klingen. Theoretisch könnte man das machen, aber das Problem ist ein banal technisches, denn ich müsste für jeden dieser Fälle, müsste ich natürlich die Gleichungen lösen und die Anzahl der Parameter ist riesig. Wahrscheinlich werden die Systeme nie zu einer Lösung kommen, mit der man es machen kann momentan. Die Stärke der Systeme ist ja nicht Performativität, sondern das ist, dass sie Generativität zeigen. Also sie erzeugen etwas, aber die Aufführung und sinnvolle Umsetzung, das ist immer noch die menschliche Domäne, weil sie so komplex ist und nicht einfach in Gleichungen zu lösen.
Das würde ich gern mit einem Beispiel veranschaulichen, das ich auch von Ihnen habe, Herr Kupitz, nämlich eine Geigerin, die völlig ohne Probleme eine Melodie wütend spielen kann oder fröhlich oder traurig, melancholisch oder eingeschüchtert. Man sagt ihr das und sie macht das.
Ja.
Eine KI müsste einen gewaltigen Aufwand leisten. Kann man Ausdruck programmieren?
Ich würde sagen, holzschnittartig kann man das sicherlich. Aber das Entscheidende, was uns anspricht, ist das Subtile. Und jedes Stück, jede Melodie funktioniert da auch anders. Selbst auf dem Instrument Geige habe ich ja andere Wirkungsmittel. Das ist die Bohrungführung, die Phrasierung, die Artikulation. Und auf einem Klavier sieht das schon wieder anders aus, wenn ich nicht direkt den Ton so formen kann. Und bei einem Sänger, einer Sängerin muss ich wieder andere Mittel haben. Wie soll man diesen unendlichen Parameterraum irgendwie formalisieren? Ich sehe da im Moment jedenfalls noch keinen Ansatz für ein performatives System, das nach einem generativen System kommt und das tatsächlich umsetzen kann.
Ich fand Ihren Begriff so schön, Stimmungsregulierung, sagten Sie, oder?
Mhm, ja.
Ja, und man kann jetzt den Song an sich anschauen. Ich denke aber auch, dass die Situation eine riesige Rolle spielt. Egal, wie gut der Song gelungen ist, wenn ich zum Beispiel jemanden zum ersten Mal küsse, während ein KI-Song läuft, dann werde ich mich vermutlich mein Leben lang an diesen Song erinnern. Mhm. Und das finde ich auch noch interessant. Also man kann gute oder schlechte Songs bauen, aber es kommt ganz stark auf die Situation an.
Wenn ich diesen Song nun höre und weiß, dass er KI generiert ist, dass er gepromptet ist, was ihm ja dann trotzdem fehlt, das klang auch schon an, ist eine Entstehungsgeschichte.
Genau.
Also wir hatten gerade schon die Geschichte der Hörer, die wichtig ist, oder der Hörenden. Die Entstehungsgeschichte der Band oder des Stücks gibt's aber ja auch. Eine Lebenssituation, in der die Künstler gesteckt haben, die sie inspiriert hat, gegen die sie ansingen wollten, vielleicht ein Drama, was auch immer.
Absolut.
Wie essentiell ist das für uns Hörende?
Ich glaube, wir sollten ja auch alle was zu sagen, da haben wir wahrscheinlich alle einen unterschiedlichen Take drauf. Ich komme aus der Musik und ich weiß, wie wichtig Storytelling da ist. Und das hört auch nicht auf. Wir wollen uns verbinden, auch wenn ich habe Rihanna noch nie live gesehen, aber ich weiß natürlich, deshalb funktioniert dieses ganze Trivia, deshalb haben wir so viel drumrum. Weil wir wollen die Geschichte, wir wollen mitleiden, uns mitfreuen, wir brauchen das Hintern. Das kannst du natürlich auch nachstellen bis zum gewissen Grad. Und da würde es sicherlich auch hingehen, dass es eben nicht nur darum geht, Songs zu machen, sondern eine Gesamtgeschichte, eine Entstehungsgeschichte und auch das Beiwerk dazu haben. Das ist aber ein Weltenbau und das ist nicht rein KI, sondern das ist wieder mit der Kreativität eines Menschen oder mehrerer Menschen gemacht.
Ich ergänze das, bevor ich an die anderen beiden weitergebe, das noch vielleicht um diesen Begriff der Intentionalität, den es auch gibt in der Philosophie. Das heißt, hinter einem Kunstwerk muss ein Wille oder ein Wollen stehen.
Ja.
Und darüber kann eine KI ja qua Definition niemals verfügen. Heißt es, dann ist Kunst oder Pop von einer KI eben doch letztlich undenkbar. Jedenfalls nicht auf menschlichem Niveau.
Es kann klingen wie Kunst, es ist aber keine Kunst. So wie, was ich meinte, Kreativität, ja. Künstler braucht Intention.
Herr Kupitz, wie sehen Sie das?
Ja, ich würde mich da nochmal mit einem Theoriebrocken melden. Ich fand den Gedanken bei Dorothee Winter in dem Buch KI, Kunst und Kitsch aus Sicht der Philosophie eine klare Antwort. KI kann nicht Kunst, sie kann nur Kitsch, genau, weil sie nicht frei ist. Mit Kant würde man sagen, brauchen wir eine Theorie dahinter, eine Kunsttheorie, um zu erklären, zu unterscheiden, ist es Kunst oder ist es sonst irgendetwas. Und da diese Systeme, wie Sie gerade richtig gesagt haben, natürlich nicht freie Entscheidungen treffen können, ist das erstmal von vornherein ausgeschlossen. Gut, würde man sagen, die Diskussion ist offen. Vielleicht kommen wir auch zu anderen Kunstbegriffen dabei. Ich würde noch mal am Schluss einen Gedanken einbringen. Also die Wissenschaft der populären Musik versteht Popularität eigentlich mittlerweile komplexer. Es reicht nicht, ein gutes Liedsheet zu haben, ein Arrangement, einen Song und einen guten Text, sondern es ist ein Modell, das ineinander greift wie eine Matroschka-Puppe. Also wir haben einen Kern, das ist eine Komposition, die sich in einem Liedsheet darstellen lässt, so wie die Beatles-Songs alle aussehen, auf wenig Material basiert. Und dann geht es schrittweise in die Produktion und es geht natürlich in die Texte und die nächste Ebene, die muss dazu passen, ist eben dann das Image der aufführenden Personen und am Ende ist es eben die Performance. Also ich muss live spielen und erst wenn alle ineinander greifen und passen und kein Defizit vorhanden ist, dann habe ich die Voraussetzung für Popularität in einer breiten Masse erreicht und ansonsten wird es wahrscheinlich irgendwo stecken bleiben. Und man schätzt ja 1-5% aller Musiktitel, die jedes Jahr produziert werden, erreichen überhaupt mal die Top 40, vielleicht sogar noch weniger.
Viel weniger,
würden Sie sagen, ja.
Und
daher
weniger.
Diese gigantische Verschwendung, könnte man sagen. Aber ich würde sagen, das ist einfach ein nicht vorhersehbares System, dessen Parameter und Kenngrößen ich gar nicht kennen kann, sonst wäre ich ja Hellseher. Und es war immer so, das weiß man aus den statistischen Analysen, und es wird sicher auch weiter so bleiben. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass diese verschachtelten Ebenen, die alle hinzubekommen, jetzt selbst wenn man eine Castingband am Ende eines Suno-Songs noch hat, die führt das Ganze auf, ja. Aber die haben keine Geschichte. Die haben keinen Rock'n'Roll gelebt. Die haben auch kein Hotelzimmer zerlegt. Und die haben auch keine Drogenexzesse. Und. Also wo bekomme ich das alles her, was das Framing ausmacht und was Menschen, wonach wir süchtig sind nach solchen Geschichten, wo kommen die dann her?
Tatsächlich können die besseren GPT-Modelle das inzwischen, genau wenn ich das als Aufgabe stelle, wenn ich mir dafür einen Agenten baue, würde mir der genau das machen. Die Large Language Models haben wirklich zu einem, ich sag mal, Quantum Leap. Also es ist ein Quantensprung. Es ist etwas ganz anderes inzwischen. Das könnten die. Ob das jetzt gut ist, ob wir das wollen, ich finde wieder, das ist die Frage, weil das ist die Kreativität, die uns ausmacht und die wir als Menschen auch uns nicht nehmen lassen sollten. Das heißt, ich finde es toll, diese Mittel zu haben, zu sagen, ja, lass uns ruhig mit KI Musik machen, ja, lass uns mit KI tolle Visuals generieren. Das Storytelling, das Zusammenbringen, das Verbindung schaffen, die Performance, das möchte ich mir nicht abnehmen lassen. Und hier möchte ich vielleicht noch einen wichtigen Punkt sagen. Es gibt so viele Musik-KIs, die nicht von Musikern, MusikerInnen gemacht worden sind. Das heißt, die verübersehen da etwas ganz, ganz Großes, nämlich Musikerinnen heutzutage haben von, sag ich mal, einer Skala von 1 bis 10, 1 bis 7 hat die Arbeit nichts mit Musik zu tun, sondern mit Social Media, mit Organisation, mit Fotos, mit so viel drumherum, Booking und so weiter. 3 Punkte sind Musik. Das sind die 3 Punkte, warum diese Leute angetreten sind. Das sind die Punkte, warum die immer wieder da raus wollen. Das ist das Letzte, was sie sich abnehmen lassen wollen. Das heißt, wenn es Hilfe gibt auf anderen Gebieten, wenn es dazu führt, dass ich vielleicht inspiriert werde zu Loops oder wie auch immer, dass ich inspiriert werde, ja. Keine Musikerin, kein Musiker, mit dem ich je gearbeitet habe, hätte gesagt, das ist der Teil, den lasse ich mir aber gerne abnehmen.
Auch noch zur Frage von Herrn Lechler von meiner Seite. Mir ist die Band am Ende doch sehr wichtig. Ich bin zum Beispiel mit Sängern wie Bob Dylan und Gruppen wie Deep Purple aufgewachsen. Das kam durch meinen etwas älteren Bruder. Und ich bin mit ihnen auch gealtert. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Man wächst mit ihnen auf und altert mit ihnen. Ich habe die Konzerte besucht, nachdem sich Deep Purple wiedergegründet hat. In den 80ern bin ich dorthin gegangen, nach Nürnberg. Und diesen Sommer war ich wiederum in Montreux bei ihnen. Und das war großartig. Also man schaut in diese alten Gesichter, man schaut sich dann selber an und versteht, man ist einen Teil des Weges zusammengegangen, auch wenn Ian Gillan das nicht weiß. Und mir war es wichtig, die Purple in Montreux zu hören. Und das liegt natürlich auch an der Geschichte des Songs, Smoke on the Water. Das ist der berühmteste Song über die Schweiz vielleicht. Das war schön, das dort übrigens auf dem Wasser zu hören, denn die Bühne war in den See hineingebaut. Und das hat doch berührt.
Aber ich würde annehmen, oder ich hätte jetzt gedacht, Herr Bendel, dass Sie aus technikphilosophischer Warte schon auch sagen, dass computergenerierte Kunst und eben auch Musik schon auch eine eigene Schönheit haben kann.
Absolut. Ich versuche gerade auch einen Artikel zu schreiben über virtuelle Schönheit, aber von digitalen Menschen und nicht von Musik. Absolut. Also ich versuche mich von der ethischen etwas mehr in die ästhetische Perspektive hineinzuwagen. Das ist gar nicht so einfach, auch wenn man mal in den 80ern Philosophie studiert hat. Aber ich würde absolut sagen, Computer können Schönheit schaffen oder wir sollten Computer nutzen, um Schönheit zu schaffen. Und KI kann auch Schönheit schaffen.
Vielleicht, um das kurz noch anzusprechen, weil gerade dieses Stichwort Ethik bei Ihnen fiel. Natürlich hat das alles auch ethische Probleme, urheberrechtliche Probleme, die wir jetzt ganz übergangen haben. Es gab ja gerade oder es läuft immer noch dieser offene Brief von Künstlerinnen und Künstlern, die sich gegen die Verwendung ihrer Werke und ihrer Arbeit auch für das Training künstlicher Intelligenz wenden. Das sind inzwischen über 30.000 Unterschriften. Da sind auch Leute von ABBA dabei oder Komponisten wie Max Richter und Filmschaffende und Schriftstellerinnen und so weiter. Das ist natürlich alles total wichtig. Hier geht es uns ja jetzt mehr um das, was die musikalische KI kann und was das mit uns macht und was wir damit machen. Wie sieht das denn in der Zukunft aus? Also werden wir dann, Herr Kopitz, Sie sagen ja, wir lernen auch dazu, werden wir da immer genauer unterscheiden und dann ist die KI-Musik die Fertigpizza sozusagen und das Delikatere kommt dann von Menschen? Oder verlernen wir das dann und können es nicht mehr unterscheiden und gewöhnen uns dann vielleicht auch an eine geringere Qualität?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, erstmal müsste man die Grundfertigkeiten des Menschen im Lernen immer offen halten. Denn wir sind ja auch KI-Systeme irgendwie, nur ein bisschen komplexer. Also auch wir erkennen in minimalen Veränderungen und Merkmalen irgendwie Hinweise darauf, dass es sich hier um B und nicht um A handelt. Und das würde ich sagen, das war bei der Schallplatte und der CD so. Und jetzt hören wir, dass die CD und die Super-Audio-CD und alle diese Systeme haben alle kleine Unterschiede, die wir gelernt haben. Und warum sollte man das nicht? Aber ich glaube, es wird nicht jeder können. Das will auch gar nicht jeder. Und deshalb ist eben auch so viel musikalischer, so viel, ich würde sagen, Gülle in der Welt. Ja, weil vielen Menschen diese Unterscheidung überhaupt nie nahegebracht wurde. Die haben keine Lernprozesse, die haben keine Rückmeldung bekommen, keine Kriterien dafür zur Bewertung entwickelt. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die in den Ausbildungsinstitutionen vorhanden ist, dafür die Ohren zu spitzen. Und ich glaube schon, dass wir das können. Auch das sieht man ja in der Literatur auch oder in anderen Kunstformen. Dann geht das schon. Aber meine etwas pessimistische Sichtweise, nicht jede und jeder wird das können. Und ob das nun gut ist oder schlecht, nun gut, ich meine, Fast Food gibt's auch in der Welt, aber trotzdem gibt's Sterneküche. Und vielleicht läuft das parallel, das System, und das ist auch okay so.
Ich würde gerne, auch das ist wieder, das ist so eine gute Frage, nur da taucht ein Wort drin auf und das heißt wir. Wer ist wir? Werden wir in Zukunft, weil unsere Zukunft ist dann auch irgendwann mal vorbei.
Ich sage es mal als musikhörende Gesellschaft, ja, das meinte ich mit
und
wir.
Und ich rede von Generationen. Generation Z denkt anders, ist anders verdrahtet, nimmt anders wahr. Also, und das heißt nicht jeder einzelne individuell, sondern einfach in der Art, wie die sozialisiert sind und so weiter und so fort. Ein paar von den jungen, wirklich jungen Artists, mit denen ich arbeite, die haben eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe, aber einen relativ kurzen Slot. Das heißt, die hätten das vielleicht gar nicht so sehr genossen mit dem Smoke on the Water, was ja eine unheimlich, ich sag mal, Breitbandwahrnehmung ist, aber auch langsam. Die sind manchmal bei 15 Sekunden, gehen durch TikTok durch. Das heißt aber nicht, dass wir darauf runtergucken können, weil was die an Informationen daraus ziehen in dieser kurzen Zeit, was für die Berührung ist, was maßen wir uns an zu sagen, das ist besser oder schlechter. Und diese Dinge ändern sich auch. Es ändert sich nicht nur die Musik, es ändert sich auch die Wahrnehmung von Musik. Und das muss man alles gemeinsam sehen. Was ich jetzt aber gerade ganz toll fand, war die Sache Sterneküche und Fastfood steht auf einem anderen Blatt nochmal, weil wir sind so reich aufgestellt auf der Welt. Es gibt auch Musik, die nie betroffen sein wird von KI. Und das ist wahnsinnig gut. Vielleicht wird Gebrauchsmusik, vielleicht wird auch der Pop übernommen von KI. Der Bedarf, sich auszudrücken, der Bedarf, gemeinsam zu musizieren, der wird nicht weggehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Bedarf nach Fandom, etwas zu teilen, ich liebe etwas, du liebst etwas, wir lieben das zusammen, das ist auch ein ganz rein menschlicher Wunsch. Und wir bauen uns die Welt, so wie wir sie brauchen. Insofern, ja, ich finde diese Frage, wer ist wir, denn das muss man immer mitdenken, dass wir nicht nur für uns, nicht nur für uns im Westen denken, aber auch nicht nur für unsere Generation.
Ich wollte noch ergänzen, vielleicht gibt es einen wunderbaren Wettkampf auch zwischen uns und den Systemen und das wäre durchaus interessant. Und wir sollten uns am Ende auch fragen, was uns bleibt, was von uns bleibt, was das eigentlich Menschliche ist. Ich hoffe nicht, dass die Kunst da verschwindet in den Armen der KI. Es liegt ja nahe, weil Kunst und Künstliches hängen doch zusammen am Ende. Aber vielleicht ist es doch so, dass wir Menschen am Ende sagen, das Biologische zeichnet uns aus. Das Fühlen, das Empfinden, das Glück spüren, das Leiden auch. Und das sind alles Dinge, die wir Menschen ganz gut können. Und ich bin überzeugt, KI-Systeme werden kein Bewusstsein entwickeln. Sie werden nicht empfinden und leiden können. Und ja, vielleicht ist dort unsere letzte Chance. Auch das können wir wieder verwenden, natürlich auch für die Kunst.
Und auch darüber gibt es natürlich sehr verschiedene Ansätze und Auffassungen. Aber dass KI keine Empfindung entwickeln kann, ob das dazu ein Embodiment braucht oder nicht, zu all diesen Sachen, da könnte man eigentlich nochmal eine ganze Sendung zu machen.
Dann machen wir die doch.
Das nächste Mal. Diese hieß Computerlieder macht KI den Pop der Zukunft. In SWR Kulturforum war das heute unser Thema. Es diskutierten Professor Dr. Oliver Bendel, Technikphilosoph und Wirtschaftsinformatiker an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in der Schweiz, Professor Dr. Reinhard Kopitz, Musikwissenschaftler an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, und Jovanka von Wilsdorf, Songwriterin, Coach, Musical Director bei der Firma Hanson Robotics. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.